Hallihallöchen, unter Deck. Ihr seid hier beim Segeljungs-Podcast mit diesmal nur Tim und mir.
Hallo, guten Tag, wir sind hier im Bauch der Aria.
Es wird in Zukunft öfter mal so einen Podcast geben. Wir werden aber nicht immer zu zweit sein, sondern wir haben uns überlegt, wir wollen irgendwie uns Gäste dazu einladen. Könnte ganz cool sein. Das Ganze gibt es jetzt auch immer auf YouTube. Also abonniert unbedingt den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das freut uns super.
Und wenn du unterwegs bist und dir den Podcast anhören willst, dann schau doch mal auf Spotify vorbei, dort ist der auch hochgeladen.
Auch auf anderen
Genau, ja, ich glaube überall,
Streaming-Plattformen.
wo es Podcasts gibt.
Genau.
Genau, wir wollen euch ein bisschen mitnehmen in unseren Lockdown-Alltag. Hört sich natürlich schon super spannend an. Aber es ist doch was passiert. Wir hatten doch die ein oder andere.
Ja, wir hatten ziemlich krasse Highlights
Ja,
doch
eigentlich schon,
zwischendurch.
ja. Es war nicht der schlechteste Lockdown.
Also zu unserer Grundsituation, wir sind seit 2 oder 3 Wochen, ich weiß es gar nicht mehr genau, sind wir hier in der Ankerbucht. Wir waren am Anfang des Lockdowns im Hafen, sind dann irgendwann in die Ankerbucht rüber geswitcht. Die Tage ziehen sich dahin. Wir können nicht allzu viel machen. Wir sind hier ziemlich stuck, dürfen die Insel nicht verlassen. Aber heute ist der 16. September und am 20. September soll der Lockdown aufgehoben werden und ab da sind wir hoffentlich wieder frei.
So gut, wie es eben geht. Wir warten, wie es auch immer ist. Wir warten auf einen Ersatzteil noch für den Motor.
Ja.
Das hängt noch von ein paar Faktoren ab, aber dann können wir auf jeden Fall wieder starten mit dem Erkunden hier. Okay, erstmal so ein bisschen zum Lockdown. Die Corona-Zahlen hier sind
Denn sie sind so hoch wie
unverändert.
noch nie. Also,
Ja.
wer das noch nicht weiß, sie sind so hoch wie noch nie in Französisch-Polynesien gewesen in den letzten Wochen. Und was Tim mir gestern erzählt hat, ist, dass die höchsten Zahlen weltweit jemals
Ja,
waren
nee,
oder
nee,
so.
die
Oder auch
hatten auch
100.000
die
ein.
höchste Inzidenz hatten sie.
Genau,
Genau.
2.800 oder sowas.
Ja.
7-Tage-Inzidenz. Also richtig
Die
crazy.
hatten den stärksten Corona-Ausbruch, so.
Drum haben die auch hier alles schnell dicht gemacht. Die Krankenhäuser waren völlig überlaufen und Stichwort Triage, also die Ärzte mussten urteilen, wer behandelt wird, wer nicht. Ziemliche
Ja, der
Scheiße.
Lockdown ist irgendwo schon
Also es ist
gerechtfertigt.
voll gerechtfertigt.
Für uns ist natürlich jetzt schon schade, weil wir hier so ein bisschen festhängen und eigentlich diese relativ kurze Zeit, die wir hier in Französisch-Polynesien haben, nicht so ausnutzen können, wie wir sie eigentlich ausnutzen würden. Wir haben die Zeit zwar bisher gut genutzt,
Ja, bis
jetzt
zum Anfang vom
bis,
Lockdown würde ich sagen, haben wir sehr
genau,
gut alles erkundet.
jetzt gerade hängen wir hier halt ein bisschen fest. Ist nicht halb so wild.
Ja. Also, wir wollen uns gar nicht beschweren zu unserer
Nein.
Situation, so, aber wir sind dieses Corona-Thema wie jeder auch leid und es nervt einfach, dass es einen einschränkt, auch wenn wir das alles verstehen und dass das alles seine Rechtfertigung hat und irgendwo einen Grund und wir immer noch in einer
Ja,
sauguten Situation
wir
sind,
sind
so.
hier in der Ankerbucht und es hat eigentlich hatten wir,
Das ist
wir waren
verrückt.
surfen vor ein paar Tagen. Das Surfen an für sich hat zwar nicht so gut geklappt, aber wir konnten noch was machen.
Heute
So.
gehen wir nicht surfen, aber morgen und übermorgen gehen wir wieder surfen, weil
Ja.
dann haben wir guten Swell.
Ja, das
Hoffentlich
Problem,
nicht so großen
das,
Swell. Wir
ja
erzählen,
genau.
ja.
Das letzte Mal war nämlich das Problem wieder, dass die Wellen wieder so unglaublich brachial groß waren. Da, du hast dich da zweimal reingetraut, ich habe mich nur einmal reingetraut. Jedes Mal, wenn wir da in die Welle rein sind, hat es uns zerscheppert.
Also, ja,
Also.
reingetraut heißt ja wirklich nur anpaddeln, also mal eine Welle überhaupt sich trauen, mal eine Welle zu nehmen oder zu versuchen zu nehmen, weil.
Aber das sind wirklich, das sind solche Riesenwände.
Ja, und das Krasse war einfach, dass diese Lippe trifft den Boden und danach ist nur noch Weißwasser, wäre wirklich. Also, es ist ja nur noch Schaum und ganz flaches Riff, also man kann auch nicht so wirklich einschätzen, wie flach das da ist. Das heißt nur immer dann so, wenn man die anderen Surfer fragt, ja, ist schon flach. Heute ist auch besonders flach, weil wir gerade niedrige Tide haben und so.
Du,
Also.
boah, Digga, ich hab heute Nacht was geträumt.
Echt?
Und zwar habe ich davon geträumt, in so einer Scheißwelle wieder drin zu sein. Ich habe und wieder in diesem Scheiß Weißwasser. Weil wenn du in dem Weißwasser drin bist, dann kannst du keine Luft holen. Man ist so wirklich, man ist so kurz unter der Oberfläche, aber das ist einfach noch so ein Schaum da und so ein
Ja.
Strudel, dass man da einfach nicht atmen kann und man kommt da nicht richtig raus. Und das ist so ein richtiges, es war fast ein schlechter, so ein fast ein schlechter Traum, würde ich sagen. Es ist so
Ja,
ein,
das wäre komisch, wenn es ein guter Traum
so
wäre.
ja, also es ist auf jeden Fall, die Angst hat sich in uns festgesetzt.
Ein
Also in mir
bisschen
zumindest.
leider und das ist echt eigentlich schade, weil wir gar nicht so schlecht sind, aber wir bräuchten einfach so 1 bis 1,5 Meter Wellen, gute Wellen. Und da würden wir auch wirklich gut surfen, glaube ich, dann.
Genau, ja. Das in
Aber
den.
wir haben hier nur Riesenwellen. Wir sind jetzt gerade voll, wir sind jetzt Mitte September. Hier ist jetzt gerade so die Hochzeit, glaube ich, August, September, Oktober. Da ist es hier am Pumpen, wie die Locals es sagen würden.
It's
Und es
fire.
drückt, yes, it's fire. Und es kommt halt nur mindestens 2 Meter Swell an und eher
Eher
aufwärts.
drüber, ja.
Und die Art der Breaks ist halt krass, weil nur Reef Breaks, kein Sand drunter, sondern nur rasierklingenscharfes Riff. Und die Wellen brechen halt an einer Stelle und dann stellen sie sich auf zu einer Wand und tunneln sich dann. Heißt, dieser Aufstehmoment ist ganz kurz. Nicht die optimalen Bedingungen für uns, aber wir müssen halt, wir
Wir
können nichts
brauchen
anderes
einmal
machen.
gute Bedingungen.
Ja, oder wir müssen es einfach probieren, glaube ich. Also,
Ach Gott.
ich glaube, wir kriegen hier keine
Aber
guten
da,
Bedingungen.
man
Also für
wirklich,
uns.
man sitzt dann da im Wasser, man sieht die Wellen nur an sich vorbeirollen und dann steigt der Adrenalinpegel, steigt wirklich komplett an. Und
Ja, und wenn man auch einmal eine gekriegt hat, wir haben schon die 2 Wellen, die ich angepaddelt habe, die waren relativ klein im Vergleich zu den anderen und dann bist du halt da irgendwo voll in dieser Impact Zone und dann rollen auf einmal wieder die 3, 3,5 Meter Brecher an und dann siehst du die da kommen.
ist nicht
Es
schön.
ist nicht schön, aber es macht halt Bock. Diese paar Sekunden, wo man steht, macht's Bock. Drum will man es wieder machen. Ja.
Ansonsten, das war jetzt halt das eine Highlight im Lockdown. Ansonsten haben wir hier an Bord viel gelesen, viele Filme angeschaut, so ein bisschen halt rumgeflänzt, man kann ja nicht viel machen.
Wir
Nicht
haben
die
noch ein.
spektakulärste Zeit. Wir haben viel am Rechner gemacht.
Ja, wir haben noch so ein. Am Anfang noch so ein dänisches Boot kennengelernt mit so einer relativ großen Crew. Es waren Chartergäste, 9 Mädels. Das fanden wir ganz nice. Die waren auch alle sehr cool
Ja, die
drauf
waren alle
und.
sehr lässig drauf.
Mit denen haben wir ein bisschen abgehangen, waren öfter mal freediven und haben auch hier die ein oder andere kleine Party gefeiert. Das war ganz witzig. Also man kann hier zum Glück, finde ich, mit den anderen Seglern sich austauschen. Sonst, wenn es wirklich so eine ganz krasse Isolation wäre auf dem Boot,
Ja,
wäre der
die
Lockdown
ist es
viel
nicht,
härter.
ja.
Weil Lockdown auf dem Boot ist schon,
Wir
wenn
haben
du
uns
wirklich auf dem Boot bleiben musst, ist es ätzend. Aber wenn man hier sich so bewegen kann, finde ich, ist es echt aushaltbar.
mit Michael und einem anderen Boot getroffen. Also es
Ja.
ist nicht keine Superspreader hier,
Nein, wir
aber
sind ja auch alle geimpft. Also jeder, der auf dem Boot ist, ist geimpft und
aber
lebt auf dem
nee,
Boot.
wir hatten soziale Kontakte.
Ja. Was, glaube ich, auch
Ja,
völlig okay ist. Das darf man auch. Also.
schon. Noch ein anderes Highlight war definitiv wir sind hier in der Ankerbucht und ungefähr 300-400 Meter von uns hier vom Boot entfernt ist der Riffring von Tahiti. Und wir haben am Abend haben wir dort Buckelwale pusten sehen. Also quasi dieses, wenn die aus ihrem Blasloch da so diesen
Ja.
Sprühnebel rauspusten, dann sieht man das echt richtig weit. Und wir haben das vom Boot aus gesehen und haben, oh, die Sonne geht gleich unter. Oh ja, wir müssen da jetzt eigentlich hin. Also die waren relativ nah am Ufer noch dran, am Riff waren die dran.
Das Ufer kann man jetzt nicht so wirklich
Ja,
nennen,
Ufer nicht,
aber
aber
am
am
Riffring, am
Riff, ja.
äußeren Riffring. Wenn ihr euch mal Tahiti von der Satellitenkarte anschaut, dann kann man es vielleicht abschätzen. Es ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber es ist schon offener
Ja,
Ozean
ist
dann.
aber schon, dann ist auf jeden Fall offener Ozean. Und da sind auch große Wellen. Also wir sind los, haben uns ins Dinghy gesetzt und sind losgebrettert bis zum Riffring. Und dann muss man da so ein bisschen so drüber paddeln, dass man da ja nicht zu viele Korallen kaputt macht. Das ist leider echt unmöglich, da nichts kaputt zu machen, würde ich sagen. Also auch wenn es nur abgestorbene Korallen sind, man bricht da schon was ab.
Ich glaube aber, diesmal sind wir mit dem Dinghy gar nicht dran
Nee, wir
gekommen
sind
oder
im
so.
Dinghy gar nicht dran gekommen.
Wir haben schon, wir haben, da kann man schon aufpassen, aber besonders wenn man rausgeht zu Fuß, da ist
Ja,
ein bisschen
ist nicht
schwierig
optimal.
komplett.
Aber auf jeden Fall haben wir es über den Riffring geschafft und
Dann, ja, ich habe
dann
es nicht immer.
du.
Wir haben, also wir haben mit dem Dinghy dahin gefahren und dann war Tim relativ schnell draußen. Ich habe das Dinghy festgemacht drinnen und ich habe einen sehr magischen Moment verpasst. Unser Timing war perfekt.
Also mein Timing war perfekt.
Tims Timing war perfekt, mein Timing war perfekt, minus 2 Minuten. Und ja, erzähl mal,
Also
was du da gesehen hast.
ich habe ein Set abgepasst, also da brechen ja die Wellen und die kommen immer an Sets und ich habe ein Set abgepasst, dass ich halt zwischen den hohen Wellen da raus paddeln kann und rausschwimmen kann. Und ich war dann 50 Meter außerhalb vom Riffring oder ein bisschen mehr vielleicht und sehe da nur den Rücken vom Wal über Wasser und habe gesehen, hey, der kommt auf mich zu. Und dann tauche ich runter und auf einmal sind da so 5 fette Buckelwale, die seitlich an mir vorbei auf mich zugeschwommen sind und halt so ganz ruhig, ganz entspannt.
Sie haben dich auch bemerkt.
Also sie haben sich quasi um mich herum geteilt. Und der eine ist unter mir durch, der eine ist links und rechts vorbei. Also war also ein extrem magischer Moment.
Ich habe es dann auf den Aufnahmen gesehen, das sah verrückt aus. Also Tim war wirklich so 3-4 Meter nah dran an manchen Tieren.
Und halt 2 Minuten war das ganze Spektakel. 2 Minuten sind die da an mir vorbeigeglitten und die sind schnell, die Dinger. Also ich musste Vollgas paddeln, um da irgendwie mitzukommen, um da dran zu bleiben.
Und 2 Minuten,
2 Minuten
hört sich mega wenig an, aber es ist ultra lang für sowas. Ja. Also für so einen Wahl-Encounter, da hat man schon Glück, wenn man mal einen für 10 Sekunden irgendwie nah sieht. Und dann 2 Minuten wirklich mit dem Schwimmen ist auf jeden Fall extrem.
Also das war ein echt krasses Erlebnis.
Ich habe es leider verpasst, ich habe es auf den Aufnahmen gesehen, bin aber trotzdem sehr happy, dass es endlich mal geklappt hat, also im Allgemeinen, weil wir haben das schon so oft versucht. Wir haben das in Mexiko schon mehrmals versucht, das hat nie geklappt, auch oft wegen der Sichtweite, weil die Sichtweite so schlecht war und dann erstens man die Tiere erstens gar nicht sieht, obviously, und die aber auch gar nicht so nah rankommen, weil die einen halt auch nicht sehen und dadurch auch ein bisschen eingeschüchtert sind. Und ich glaube, wenn sie so im freien Wasser sind und dich halt schon von 30 Meter sehen, dann sind die auch viel entspannter selbst und wahrscheinlich auch ein bisschen neugieriger. Dann schauen sie sich gerne mal an.
Ja, die waren auf jeden Fall ein bisschen neugierig. Die waren auf jeden Fall so ein bisschen... Es war, glaube ich, der größte aus dem ganzen Pack. Der war mir dann auch am nächsten. Und der war, ich habe schon mal so kurz, als würde mal kurz so auschecken, wer das so ist, der jetzt auf sie zukommt.
Der Chef.
Also, der war schon so klar zu beobachten. Super dankbar für diesen Moment. Das ist echt, echt Wahnsinn. So nah diesen Tieren zu sein, das fühlt sich sehr, sehr krass an.
Wir wollen es unbedingt nochmal schaffen.
Das muss nochmal schaffen.
Ich will es unbedingt nochmal sehen und wir wollen auch nochmal irgendwie noch mehr geile Aufnahmen davon machen. Ja, Wahlsaison neigt sich aber dem Ende zu. Es muss jetzt bald passieren, wenn dann. Also die Buckelwale ziehen jetzt wieder in die kalten Gewässer, die ziehen jetzt wieder in die Antarktis runter. Die kommen nur in diese warmen Gewässer, glaube ich, um Junge zu gebären und dann werden, dass die sich irgendwie hier eine dicke Fettschicht anfressen und dann können sie wieder in die kalten Gewässer. Irgendwie so funktioniert das Ganze. Oh, ein nicer Fun Fact. Die Buckelwale, die hier sind, auf der Südhalbkugel sind wir ja gerade, bleiben auch immer auf der Südhalbkugel und alle, die wir zum Beispiel in Mexiko gesehen haben, schwimmen genau in die andere Richtung, also ins nördliche Extrem dann. Irgendwo in, keine Ahnung, Grönland oder sowas.
Beringsee.
Ja.
Da oben hin.
Aber es finde ich irgendwie krass, dass die ortstreu, aber dass sie sich nicht vermischen, zwischen dem Äquator. Und die Südhalbkugel sind auch immer ein bisschen größer. Allgemein, größere? Jede Walspezies sind mehr die Platz. Auf der Südhalbkugel größer, ja.
Okay, Leute.
Ja, das war das Mega-Highlight.
Wir haben noch ein paar Fragen bekommen, und zwar auch zur Bevölkerung hier in Französisch-Polynesien. Ihr wolltet wissen, wie die so drauf sind, ob die arm sind, ob die reich sind, ob es da soziale Probleme gibt, etc. Ich denke, es ist relativ interessant. Wir haben noch nicht super, super viel mitbekommen. Wir haben nur mit ein paar Leuten gequatscht und was wir gehört haben, zeigt aber schon so ein paar Probleme auch auf. Und
auf jeden Fall ist gerade mit der ganzen Covid-Situation schwierig für die Polynesier und die Impfbereitschaft ist auch nicht so hoch, weil es halt einfach auch was ganz Neues ist. Sowas kennt man hier, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das war bisher auch in Mexiko ja auch. Das war ja bisher überall so, dass die Leute so ein bisschen davon halt stark betroffen sind, oder jeder ist davon stark betroffen, und dass man, wir lernen sie halt nur in Corona-Zeiten kennen, also.
Ja.
Aber
was ich hier aber krass finde und ein Unterschied zu Mexiko, besonders auf Corona bezogen, ist, dass hier halt genug Impfstoff zum Beispiel da ist, schon seit langer Zeit. Also eigentlich könnte man das Problem leicht beheben, aber irgendwie ist die Bereitschaft nicht so hoch. Und jetzt halt geht sie gerade hoch, weil eben so viele Leute sterben. Aber davor
sind die haben alle Angst vor der Impfung. Und zwar wurde das uns erklärt, die haben so ein bisschen eine Skepsis vor allem, was die Franzosen oder die westliche Bevölkerung, westliche Zivilisation hier mit reinbringt. Und nicht ganz ohne Grund, muss man dazu sagen. Die hatten ja hier in Französisch-Polynesien wurde vor 60 Jahren wurden diese Atomtests gemacht und also die sind alle hier so ein bisschen in Clinch mit der französischen Bevölkerung.
Es gibt auch eine sehr starke Unabhängigkeitsbewegung so, hier, die so eine sehr rechte Bewegung tatsächlich, ist. Ja.
Aber die kann man fast ein bisschen nachvollziehen. So. Ja, was machen die Franzosen? Ehrlich gesagt, was machen die hier am anderen Ende der Welt? Wieso ist das deren Land? So, wieso?
Ja.
Es sind ja eigentlich schon ein selbstständiges Land.
Geschichtlich ist es hier auf jeden Fall schwierig mit dieser ganzen Kolonialisierung, aber aktuell ist Französisch-Polynesien schon abhängig von Frankreich
und profitiert extrem.
Aber da trotzdem halt wurde in der Vergangenheit viel Schlechtes angestellt, was Vertrauen gekostet hat.
Ja, die Atomwaffentests hier waren, glaube ich, das größte Verbrechen, das wirklich grob.
Wir haben saurer Regen auf Tahiti danach und
die haben hier eine unglaublich stark erhöhte Krebsquote in älteren Generationen. Also sterben sehr viele ältere Leute an Krebs, die das noch mitbekommen haben, sterben meistens an Krebs und das irgendwas in der Luftröhre oder
Kehlkopfkrebs.
Ja, genau. Und ja, also es ist schon eine Sauerei. Und was da dann passiert ist. Und dass da viele Leute noch sehr sauer auf die Franzosen sind, kann man irgendwie verstehen. Und wenn dann so der Impfstoff hier reinkommt und dann gibt es irgendwelche Gerüchte über, keine Ahnung, man kann nicht mehr schwanger werden oder so.
Es gibt die gleichen Verschwörungstheorien oder andere hier wie überall anders auf der Welt. Ja,
dann kann man es aber irgendwie so ein bisschen nachvollziehen, weil sie alle fast eine gesunde Skepsis haben. So.
Ja, also.
Aber die sind alle super nett. Also
ich glaube trotzdem, dass es jetzt schon was gebracht hat mit dem Ganzen. Es hört sich ein bisschen makaber an, aber dadurch, dass sie jetzt hier so hart getroffen wird, gehen diese Impfquoten auch hoch. Also die Leute lassen sich jetzt doch impfen, weil sie mega Angst haben. Sind auch vorsichtig. Ja, wir hoffen, es hat bald ein Ende. Ist nicht schön, es zu sehen. So eine kleine Insel wie Tahiti, die hier sogar noch die größte Insel ist und halt echt struggelt, also wirklich mitten im Pazifik ist und man sieht ständig irgendwelche Helis oder kleine Flugzeuge, die von anderen Inseln kommen und Kranke einfliegen tatsächlich.
Und wir haben auch schon, ich habe schon eine Leichenwagenkolonie gesehen, Kolonne gesehen. Als wir da am Hafen waren, haben wir jeden Tag 3, 4, 5 Mal den Krankenwagen vorbei scheppern sehen.
Sirenen
die ganze Zeit. Also hier ist auf jeden Fall was los, muss man schon sagen. Ja.
Ja, das ist nicht schön zu sehen. Besonders, weil die natürlich irgendwie so gar nichts mit zu tun haben. Das kam hier halt irgendwie einfach rein.
Und die Polynesier hier, würde ich sagen, sind auch meistens, sie leben sehr basic. Also die haben halt ihre Hütten, die sind meistens ganz einfach und die brauchen auch nicht viel, so kommen sie einem vor. Die meisten. Und dann gibt es aber ganz viele Zuwanderer aus Frankreich und die bringen auch richtig Kohle mit. Also da ist die Schere zwischen Arm und Reich ist natürlich wieder phänomenal groß. Es gibt viele Leute, die Porsche fahren und es gibt viele Leute, die das eben nicht machen.
Ja, und es gibt auch, also diese Schere zwischen Arm und Reich ist halt auch krass, weil hier gibt es einen ganz normalen Carrefour. Wer schon mal in Frankreich war, so ein fetter, normaler Supermarkt, der Unterschied ist nur, das ist hier halt alles dreimal so teuer oder viermal so teuer und für die ganzen, Franzosen, die hier ihre Ferienresidenz haben oder ich will nicht so die Franzosen blamen, einfach jeder, der hier irgendwie reinkommt oder auch uns, auch wir, wir gehen da einkaufen, wir können uns das irgendwie leisten, aber in dem Supermarkt siehst du eigentlich relativ wenige Polynesier, also denen du es klar ansiehst, weil sie den dunkleren Hautton haben. Und es sind hauptsächlich weiße Leute, die da einkaufen.
Volle Kanne.
Ich glaube, das ist schon auch irgendwie schwierig. Also klar, man kann hier auch von ganzen lokalen Zeug leben und Breadfruit und Mangos wachsen überall.
Ja, es gibt viele lokale Märkte, die sind billiger.
Ja. Aber man merkt schon, dass hier viel von der westlichen Welt reingetrieben wurde. Und wenn du hier Polynesier bist, dann willst du vielleicht auch irgendwie, Anteil daran haben. Und da brauchst du halt mehr Kohle und ich glaube, es ist nicht so leicht, hier so viel Geld zu verdienen, um wirklich ein gutes Leben zu führen, weil es ist wahnsinnig teuer.
Und es gibt hohe Arbeitslosenquote.
Eine extrem hohe Arbeit und eine hohe Crystal Meth-Rate und so.
Also, haben viele Probleme. Haben sie ein richtiges Problem hier.
Ja.
Vor allem mit der mit den Locals, mit der lokalen Bevölkerung, mit den Polynesiern. Ja.
Ja.
Okay, machen wir einen Themenwechsel von dem
Depri-Shit.
Von dem Depri-Thema weg, ja. Wir haben uns nämlich Fragen überlegt, und zwar Fragen an uns gegenseitig. Also ich habe mir Fragen für den Vince überlegt und der Vince hat sich Fragen für mich überlegt. Wir kennen die Fragen noch nicht.
Fängst du mal an.
Soll ich mal reinstarten?
Ja.
Okay, Vince. Kannst du dir vorstellen, noch einmal um die Welt zu segeln? Also nach dieser Weltumsegelung in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren noch mal um die Welt zu segeln?
Also, grundsätzlich schon mal, sage ich jetzt mal ja. Und ich glaube aber, dass ich es, wenn ich es noch mal machen würde, wäre es bei mir nicht so eine Reise wie jetzt mit einem Time Limit und dass wir jetzt wirklich sagen, wir wollen genau einmal um die Welt segeln, wir wollen, dass unsere Routen sich kreuzen, das hätte ich dann vielleicht gar nicht mehr so. Und dann würde ich, glaube ich, wirklich nur nach, wo will ich gerade hin, urteilen. Und dann würde ich meine Route wäre sau flexibel und ich würde an Orten länger bleiben, weil es mir da gut gefällt, und würde das eher so als Open End machen, als alter Knacker.
Als alter Knacker so, ich sterbe hier.
Ich sterbe auf dem Boot. Ja, wenn ich mich irgendwann dazu entscheide, aufs Wasser zu ziehen, nochmal aufs Boot zu ziehen, dann glaube ich mit gar keinem zeitlichen Limit und einfach so dieses auf dem Boot leben, diesen Lifestyle irgendwie starten. Aber dann nicht, auf keinen Fall halt, also wir treffen ja so oft Leute, die dann irgendwo feststecken oder irgendwo stecken geblieben sind und seit 3 Jahren auf ihrem Boot in der Ankerbucht leben, am gleichen Ort. Das fühle ich gar nicht, weil das hat für mich keinen Vorteil, dann auf dem Wasser zu leben. Also ich will schon unterwegs sein.
Ich will schon segeln,
ja. Und ich will rumkommen, aber würde mir jetzt zum Beispiel für den Südpazifik viel mehr Zeit lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Und ich würde mir offen halten, ob ich dann mal in einem Land vielleicht auch mal eine längere Zeit an Land leben werde. Also wir reden auch darüber, wenn das mit Geld technisch mal so möglich wäre. Kostet
alles Kohle,
kostet,
ne?
Kostet ja Geld, wenn man sich jetzt entschließt und will jetzt einfach ein paar Jahre so leben.
Mhm.
Ja. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Es ist zu cool, um es nicht nochmal zu machen, wenn es einem möglich ist.
Es ist zu cool, um es nicht zu machen.
Ja.
Was eine Aussage. Ja, okay. Hast du eine Frage?
Ja.
Okay, hau mal raus.
Ah ja, was ist denn deine? Okay, deine...
Ich bin auf jeden Fall auch am Start.
Ja, dachte ich mir. Okay, meine erste Frage ist, Heimweh mal andersrum. Wir werden oft gefragt, ob wir Heimweh haben, ob wir jetzt was vermissen an unserem alten Leben oder... ja, unserem Leben in Deutschland. Und da sind wir eigentlich immer relativ neutral und sagen eher so, nee, Heimweh haben wir eigentlich nicht und wir schätzen das alles. Und jetzt die Frage, was vermisst du denn, wenn du wieder daheim bist oder wieder in Deutschland bist und quasi unser jetziges Zuhause verlässt?
Also du meinst quasi, wenn wir wieder zu Hause sind, was ich am Segelboot vermisse?
Ja, oder am Segelleben, alles was dazugehört.
Boah, es ist auf jeden Fall schon, glaube ich,
es ist ein radikaler Umstieg vom Lifestyle.
Ich weiß nicht, ob man das vermissen wird, vielleicht schon, aber diese Freiheit immer überall hinzu, du kannst immer quasi aufbrechen mit deinem Zuhause. Dieser Freiheitsaspekt von Segelboot ist natürlich ungeschlagen, könnte sein, dass man den vermisst und da wieder an dieses Gebundene, dass man da sich schwer einleben kann. Könnte sein. Anderer Punkt ist auf jeden Fall der Ozean um einen herum. Man kann immer ins Wasser reinspringen. Ja, man lebt auf dem Ozean. Man hat keine Straße um sich, sondern man hat einfach blaues Wasser um sich, was auch super viele Möglichkeiten gibt. Also das
hängt sau viel mit dran.
Mhm.
Aber fällt dir so eine spezielle Sache ein? Vielleicht irgend sowas, was du jeden Tag machst oder irgendwas, was jeden Tag speziell ist an dem Leben, was dann auf jeden Fall klar nicht mehr da ist. Bei mir wäre es, glaube ich, zum Beispiel, also es könnte jetzt sein, dass ins Wasser springen.
Ja, das ist voll.
Es könnte aber auch sein, der Blick, den man immer hat um sich rum. Immer diesen freien Blick oder die Ruhe oder irgendwas.
Das gute Wetter.
Das gute Wetter,
einfach immer, man hat immer Sonnenschein hier.
Das stimmt, ja.
Das ist natürlich schon...
Wir segeln halt krass immer der Sonne hinterher und das trifft drum nicht für jeden Segler zu.
Wahrscheinlich. Wenn du da in Berlin bist und so viele Regentage im Jahr hast, ist sowas anderes. Ja.
Das stimmt, ja.
Vielleicht wird man das vermissen. Ja. Vielleicht aber auch nicht. Kann ich nicht sagen.
Ich glaube, es hat auch wieder voll viele Vorteile und Sachen, über die man sich freut. Aber es ist, ich glaube schon, dass man da ein bisschen melancholisch wird dann und da.
Ich freue mich eigentlich auch wieder auf ein festes Zuhause, so kann man das so sagen, ja.
Ja, fester Standort.
Fester Standort, bringt andere Sachen mit und ich muss sagen, ich habe wirklich schon viele Aspekte, die das mitbringt, vergessen. Also ich kann mir schlecht vorstellen, wie es ist, in einem Haus zu wohnen gerade. Schon wieder 3 Jahre her. So.
Es ist halt alles größer. Ja. Ich war ja einmal kurz daheim und das war halt, das war so crazy, in dieser Küche zu stehen und dann so 4 Herdplatten und so ultra viel Platz.
Was braucht denn die anderen 2?
Ja, und dann auch so ein Schrank, wo 10 Töpfe drin stehen und also da dachte ich mir so, ey, der Schrank, wo die Töpfe drin stehen, so groß ist unsere Küche. Also man ist hier schon minimalistisch in dem Sinne.
Vielleicht vermisst man auch sogar das Minimalistische, weil man, also es ist auch schön, weniger Zeug zu haben, um das man sich kümmern muss, weniger Stauraum zu haben. Das bringt alles Vorteile mit sich, weil es hat alles seinen Platz, aber es ist auch nicht so viel.
Ja, und das ist alles Zeug, was man irgendwie immer benutzt. Genau, und das Zeug, was man hat, wird benutzt und auch, und es gibt eigentlich, wir haben ja hier nichts, was wir jetzt...
Wenn wir was nicht benutzen, Sachen, dann geht's von Bord.
Ja, wenige Sachen, die wir jetzt selten benutzen oder gar nicht eigentlich, gibt's nicht. Mhm. Ja. Okay. Ja, hast du noch eine Frage?
Okay, ja, ich hab noch eine Frage. Kannst du dir mal vorstellen, nach der Reise in dem Themenbereich Wassersport oder Segeln zu arbeiten? Also, dass du deinen Job quasi in diesem Bereich findest?
Ja, ich glaube nicht, dass ich mich... Also, ich bin da jetzt nicht total hooked und denke mir, ich will unbedingt jetzt einen Job in diesem Segelbusiness anfangen. Ich wüsste jetzt auch nicht genau, was man da machen könnte. Man könnte halt irgendwie als Charter-Captain oder sowas arbeiten vielleicht, wenn man dann den Schein gemacht hat. Aber, also wir haben zum Beispiel ja hier jetzt so ein paar Crew von so größeren Yachten getroffen und sowas könnte ich mir auf Zeit mal vorstellen, um Geld zu verdienen, weil man da, glaube ich, ganz gut verdient, wenn man da irgendwie Deckhand oder was weiß ich, Smutsche macht auf irgendeiner großen Segeljacht.
Ich glaube, aber das ist nichts für Dauer.
Nichts für Dauer, glaube ich.
Ja.
Ja. Aber das kann ich auch noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich wüsste jetzt nicht genau, was...
Man könnte schon irgendwie so Captain auf so einem Charterboot machen oder so, aber... Ja. Oder man könnte in diese in Bootsmakler einsteigen oder Bootsrestaurierung.
Ja.
Aber wenn du Bootsrestaurierer bist, dann bist du auch nur der, der die ganzen Boote restauriert, aber nicht der, der segelt.
So. Was ich mir eher vorstellen könnte, wäre sowas, so ein Segeltrip in Kombination mit so einem Art Workshop, dachte ich mir schon öfter mal, weil... Oder nicht Workshop in dem Sinne, aber... Ich finde Menschen die Erfahrung, genau, Menschen zusammenbringen, weil die Erfahrung machen wir ja auch, wenn wir hier Leute an Bord haben für ein paar Wochen, entstehen Freundschaften und es kommen krasse Sachen raus und Leute verarbeiten irgendwelche Traumen, auch teilweise vielleicht, weil man eben in so einem geschützten Raum ist auf dem Segelboot und man ist so weit weg von seinem normalen Leben. Darum glaube ich, ist es eine geile Möglichkeit, um da irgendwie so ein Coaching oder sowas zu machen. Mhm. Das hört sich jetzt zwielichtig an, aber sowas kann ich mir mehr vorstellen als ganz normal. Ja, sowas kann ich mir mehr vorstellen, als ganz normal Charter fahren, sondern eher so ein Ausschreiben dann zu machen.
Der Männer-Workshop.
Ja, komme sowas, mit deinen sowas, Kumpels. Sowas gibt es ja schon. Sowas
lerne einen Mann zu sein.
Sowas gibt es ja schon. Es gibt schon so einen Männer-Coach. Ja, ja. Aber das finde ich von der Idee nicht verkehrt. Also irgendwie mit einem Ziel. Mit einem zielgeführten Segeltörn, wo es um irgendwas geht. Mhm.
Ja. So eine Mischung aus Love Island und Männerwelten oder sowas.
Love Island nicht ganz, aber Männerwelt kenne ich auch nicht. Männerwelten.
Ich weiß nicht, ob es das überhaupt gibt.
Männerwelten erinnert mich gerade an dieses. Nee, Körperwelten.
Körperwelten.
Wilde Kombi.
Ja. Nee.
Aber ich schließe es nicht aus. Wassersport ist cool, die Leute sind meistens cool und Wassernähe, glaube ich, bringt auch. Coolen, also es ist ein cooler Aspekt von dem Beruf, wenn das irgendwas mit Wasser zu tun hat oder mehr. Ich glaube, das ist ein definitiven Plus.
Ja. Okay, Frage.
Okay, ja, wovor hast du Angst und willst es aber noch unbedingt machen?
Hä? Okay.
Ja, es könnte ja, warte, so was Banales wie Bungee Jumping sein.
Muss ich drüber nachdenken. Ich will sagen von mir, ich habe nicht vor vielen Dingen Angst.
Aber so Sachen habe ich irgendwie auch nicht Angst.
Also, so dieses mulmige Gefühl, wenn man dann vor der Welle ist und reinpaddeln muss, da würde ich sagen, ja, kann man sich schon mal in die Hose machen davor. Ich habe es verglichen mit einem Sprung mit dem ersten Sprung vom 5-Meter-Brett. Da steht man auch oben und traut sich erstmal nicht so. Und So ist es auch in der Welle. Man steht so quasi vor, man ist im Set, paddelt da und man muss wirklich aktiv da rein paddeln, damit man diesen Sprung in die Welle macht, so als Vergleich. Und davor diesen Schritt zu machen, ist auf jeden Fall, was ich noch machen will und wovor ich so ein bisschen Schiss habe.
Bei
Oder
großen
bei
Wellen
großen
dann.
Wellen. Ich rede hier von Brechern.
Ja.
Ja.
Ja, das
Aber,
fühle ich, das würde ich auch sagen.
ja.
Da habe ich auch ein bisschen Angst vor wirklich großen Wellen, so 3 Meter aufwärts.
Ja, ansonsten fällt mir da wirklich nichts ein, glaube ich. Ich bin da bei den meisten Sachen schon am Start.
Schmerzfrei.
Schmerzfrei. Un
Ja.
unüberlegt.
Ich glaube, was ich zum Beispiel unbedingt noch machen will, wovor ich jetzt, was mir jetzt keine Schweißtropfen auf die Stirn treibt, aber wo ich schon glaube, dass ich dann im Moment Angst habe, wäre richtiges, wie heißt es? Fallschirmspringen. Also
So.
alleine Fallschirmspringen, nicht Tandem, sondern alleine springen aus dem Flugzeug. Ich glaube, da würde ich in dem Moment schon sehr Angst haben, aber
Ja,
ich hätte da mega Lust drauf und will es
wenn du
unbedingt
da
machen.
rational drüber nachdenkst, dann ist es ja so, du hast da irgend so einen Mechanismus, wenn du unter eine gewisse Höhe kommst, dann öffnet der Fallschirm alleine
Macht
und
der
so.
das? Ist das
Ja,
so?
also
Okay.
das ist so, eigentlich ist das eine safe Nummer so.
Ja.
Also rational gedacht sollte man da keine Angst vor haben. So.
Nee.
Aber
Nee,
ja,
aber
man
diese Angst halt, genau,
im
im
Moment
Moment. Aber
kurz
das.
vorm Sprung.
Ja.
So, ja.
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 Und schon, was mir auch noch ein bisschen Angst macht, ist Tieftauchen beim Apnoe. Also so jetzt dann wirklich auf 30, 40, 50 Meter oder sowas würde ich gerne noch machen, aber
Ja.
das macht mir schon Angst ein bisschen.
Ich glaube, das schafft man auch nur, wenn man davor keine Angst hat.
Ja. Ja.
Lustig, dass wir jetzt nichts sagen mit dem Segeln oder so. Keine Ahnung, ich hab zwar Respekt vor so langen Etappen und langen Überfahrten, aber das ist keine Angst. Also
Nee.
das kennt man jetzt schon zu gut, um sich davor einzumachen. Das
Angst in so einer Sache ist auch nicht gut dann. Also ein
blockiert
guter
eher.
Respekt
Ja.
ist gut, aber Angst lähmt dann eher, ja. Okay. Hast du noch
Okay,
eine
meine letzte
Question?
Frage. Ja, meine letzte Frage. Hättest du gerne wieder eine feste Crew an Bord? Also jemand quasi so jemanden wie Tom oder Michi. Eine dritte oder vierte Person.
Ja, vielleicht, wenn es gut funktionieren würde, wenn ich das cool und ich glaube auch, es wäre immer noch cool, wenn die zwei noch dabei wären. Auch wenn die Reise ganz anders verlaufen wäre, aber wenn es jetzt so in der Viererkonstellation geklappt hätte, dann würde ich das immer noch genauso cool finden. Ob ich jetzt an dem Punkt, wo wir gerade sind, jetzt noch jemand Festes dazu holen würde, glaube ich eher nicht. Weil
Es ist schwierig, da dass
wir
da noch
uns.
wer einsteigt, dass man sich noch dass man sich da versteht oder so,
Ja,
dann
erstens
aufeinander kommt.
das ist auf jeden Fall die Grundvoraussetzung, dass man sich da sehr gut versteht und man sich das vorstellen kann. Aber selbst dann würde ich sagen, wir haben uns von 4 Personen auf 2 Personen umgestellt. Wir hatten schon mal diese Umstellung in der Crew und das klappt saugut jetzt. Und jetzt nochmal da eine Veränderung reinbringen und jetzt doch wieder 3 oder 4 Leute an Bord zu sein, fände ich ehrlich gesagt nicht notwendig. Ich finde es sau cool, wenn wir hier immer mal wieder Leute da haben für ein paar Wochen oder mal einen Monat. Das macht so Spaß und ich sehe da auch eine große Möglichkeit drin, irgendwie immer wieder neue Leute kennenzulernen.
Für mich ist so, wenn du jetzt ankommen würdest mit einer Polynesierin hier und sagst, hey,
Ist die Liebe meines
das ist
Lebens?
sie, das ist sie, dann und fragst, hey, Tim, können wir sie mitnehmen? Und ich verstehe mich mit der gut, dann würde ich sagen, ja, lässig.
Ja.
Also so, das würde ich sagen, funktioniert. Dann aber anders drauf zu kommen, so.
Also ja, das würde vielleicht
Also
funktionieren.
mit der Instagram-Umfrage, so wer hat Lust mitzusegeln, das würde nicht funktionieren. Das.
Nee, weil wir nicht aussuchen, weil
Nee,
wir nicht
das kann man nicht
feststellen können
aussuchen, ne.
von über Social Media, mit wem man sich
Ne.
da gut versteht auf eine lange Zeit. Das wäre ja, oder was auch funktionieren würde, wäre, wenn jemand da wäre, wenn wir jemanden als Crew hätten und dann funktioniert es zufällig saugut und dann ist irgendwie die Möglichkeit, da will jemand
Ja,
mitsegeln.
derjenige hat nichts zu tun für die nächsten
Ja, ist
zwei
uns irgendwie
Jahre
eine große
und
Hilfe an
irgendwie so, ja
Bord und
genau, kann
wir
sich
profitieren
einbinden.
alle
Ja,
voneinander.
ist eine gute harmonische Situation.
Ich glaube tatsächlich, dass es mit der Polynesierin, in die ich mich verknall und dann dich frage, dass das eher unwahrscheinlich ist, dass
Unwahrscheinlich,
das
ja.
funktionieren würde. Also erstens würde ich das gar nicht wollen. Und selbst wenn ich es dann wollen würde, wäre das dann für dich nach ein paar Monaten wäre es für dich doof und dann andersrum wäre es für mich doof, wenn das
Könnte sein, ja.
deine Polynesierin wäre.
Meine Polynesier. Okay.
Ja, also ich glaube, das wird nicht mehr vorkommen, aber halt für eine begrenzte Zeit immer gerne.
Okay, hast du noch eine Frage?
Ja,
Letzte
ich habe noch
Frage.
eine Frage. Okay, meine letzte Frage ist, könntest du dir vorstellen, für mehrere Jahre im Ausland zu wohnen?
So nach der Reise?
Ja, egal. Gar okay. nicht so, gar nicht jetzt direkt danach, sondern allgemein. Weil wir sind jetzt viel im Ausland.
Ja.
Du hast nur in Deutschland gelebt bisher. Wir haben aber auch schon bei Mexiko für eine lange Zeit fast gelebt. Ja. So. Wir waren da ja lange und jetzt die Frage, könntest du dir das irgendwo vorstellen und wenn, wo?
Boah, ja, schwierig. Ich könnte es mir schon vorstellen. Ich wüsste jetzt nicht wo, wüsste nicht wann und wüsste nicht, was ich dort mache. Aber so der Gedanke, in der Dominikanischen Republik zu sein, irgendwo am Strand zu chillen, ein Airbnb aufzumachen oder irgendein Hostel aufzumachen, sich mit lauter coolen jungen Leuten zu treffen und eigentlich jeden Abend irgendwie eine Randale zu machen, das stelle ich mir schon sehr cool vor.
Ja.
Aber ich denke nicht, dass ich da hinkomme, weil, würde ich sagen, passt nicht so zu mir. Ich stelle es mir aber sehr cool vor.
Ja.
So, ich habe mir auch oft gedacht, so, vielleicht mal in den USA wohnen. Könnte schon cool sein. So, ich habe mir San Diego, habe ich mir gedacht, könnte man schon mal wohnen für eine gewisse Zeit. Aber kommen wir aus Bayern.
Kommst du aus Bayern? Kommen wir aus
Bayern, muss ich wieder zurück.
Schön, die Heimatliebe. Ja. Also ich könnte es mir schon vorstellen, ich glaube aber, dass das schon schwierig ist. Also was man auch von anderen Leuten hört, die im Ausland dann irgendwie wohnen. Und wir haben ja auch, keine Ahnung,
ja, ich will nicht dieser Aussteiger sein. Ich will nicht, dieses Aussteiger-Image ist so ein bisschen negativ behaftet vielleicht auch, aber ich möchte auch gar nicht der Typ sein, der so...
Der da Bock drauf hat.
Nee. Sondern so... Ich, für mich sind oftmals so Aussteiger die es in dem System Deutschland nicht geschafft haben. So ein bisschen.
Ja, aber das meine ich jetzt halt nicht.
Du meinst nicht?
Ich meine ja nicht aussteigen, sondern einfach, es gibt ja ganz viele Formen, in denen man mal ein paar Jahre... Ich meine jetzt halt nicht so abhauen aus Deutschland. Also ich meine eher so, man könnte mal auch aus beruflicher Möglichkeit 3 Jahre irgendwo da wohnen. Vielleicht auch schon von Anfang an begrenzt. Von Anfang an, du weißt, du ziehst jetzt für 3 Jahre nach San Diego.
Und machst da deinen Manager-Job im, ja, keine Ahnung was.
Ja, vielleicht bei dir ist jetzt nicht der Manager-Job,
aber... Ich glaube auch nicht.
Aber irgendwie sowas, ja. Irgendeine berufliche Aussicht vielleicht.
Ja.
Weil das könnte ich mir tatsächlich dann doch schon sehr gut vorstellen. Wenn es einem dann da gefällt, dann kann man ja dann aussteigen. Also wenn man sich dann denkt, so, okay, jetzt mir gefällt es, dann kann man ja dann sagen, nach 3 Jahren, ich bleib da jetzt.
Ja.
Aber halt von Anfang an gar nicht so abgezielt, ich hau jetzt ab aus Deutschland, sondern eher so als Möglichkeit, mal für ein paar Jahre oder ein paar Monate woanders zu leben. Hätte ich schon Lust drauf.
Könnte nice
sein. Auch in vielen Orten, glaube ich. Weil auch USA, wenn es mir nicht so gut gefallen hätte, wenn mir jetzt jemand, nicht jetzt, sondern irgendwann zu einem richtigen Zeitpunkt, wo ich Lust drauf habe, mir anbietet, hey, hast du Lust, mal ein Jahr in L.A. zu wohnen und dort zu arbeiten, da würde ich, glaube ich, dann nicht Nein sagen, einfach für die Erfahrung. Auch wenn ich L.A. erstmal bedrückend fand mit diesem ganzen Beton und ich glaube trotzdem, dass da eine coole Erfahrung daraus entstehen könnte und dass mir das dann doch auch irgendwie gefällt, Großstadt und USA und alles neu und schon spannend, glaube ich.
Könnte eine spannende Erfahrung sein, auf jeden Fall.
Okay.
Gut, das waren unsere Fragen, oder?
Das waren unsere Fragen. Jetzt haben wir noch...
Wir wollten euch noch so ein bisschen erzählen, was auf uns zukommt die nächste Zeit. Es ist nämlich auf jeden Fall eine riesige Etappe, die vor uns steht. Und zwar wir wollten ja eigentlich hier diesen südpazifischen Raum schon erkunden, uns hier von Insel zu Insel hangeln und dann irgendwann im indonesischen Raum rauszukommen. Jetzt sieht es aber momentan so aus, wegen der Corona-Lage haben die meisten Inselstaaten und Länder hier, die auf dem Weg liegen zwischen hier und Indonesien, ihre Grenzen geschlossen. Heißt, wir dürfen da nirgends einreisen, wir können da nirgends einreisen, wir könnten auf Fidschi für 2 Wochen irgendwie einen Zwischenhalt machen. Aber ansonsten sieht es so aus, als müssten wir jetzt halt bis Indonesien in einem durchsegeln. Und das sind sagenumwobene 5000 Seemeilen oder über 5000 Seemeilen.
Und wer gerade ein Handy oder irgendwas zur Seite hat, schaut euch das gerne mal an. Das kann man sich nämlich nicht so gut vorstellen. Wir sind gerade in Tahiti, in Französisch-Polynesien und würden quasi irgendwo bis nach Bali oder sowas segeln. Oder nicht? Nee, Rajampat. Ja. Also irgendwo indonesischer Raum. Und wenn ihr euch da mal anschaut, was da alles dazwischen liegt, also da hat man erst noch Fidschi-Inseln, die genau, genau auf der Mitte sind. Dann sind ganz viele andere Inselgruppen. Dann kommt Australien, Neuseeland. Also wir segeln da wirklich an allem vorbei, einfach weil alles dicht hat.
Ja.
Und das ist jetzt eine riesen Challenge für uns.
Das Einzige, wie wir hier weiter Richtung Westen segeln können, leider.
Ja, und das sind 5000 Seemeilen. Das ist ein doppelter Transatlantik fast. Ja, und wir sind nur zu zweit hier auf dem Boot. Wir werden das auch zu zweit machen, die Überfahrt.
Wahrscheinlich schon, ja.
Ende Oktober ist quasi der letzte Zeitpunkt, auch wo man das machen kann.
Das ist in knapp über einem Monat.
Ja. Und für uns ist es ein bisschen schade, weil unser Dilemma gerade ist, wir können nur dann abhauen oder wir hauen erst ein Jahr später ab. Oder nicht ganz ein Jahr, aber eine Saison später, wenn die Saison wieder anfängt für die Ozeanüberquerungen. Man ist quasi nach Oktober, steckt man hier erstmal fest, weil dann die ganzen Taifune kommen. Also die großen tropischen Stürme, die einen die Fahrt nach weiter westlich verwehren.
Also wir müssen uns jetzt
einen sicheren Unterschlupf suchen hier.
Wir müssen es jetzt im Oktober bis Indonesien schaffen oder wir machen es nächste Saison. Und deswegen
machen wir das.
Deswegen machen wir das.
Ja, wir würden super gerne hier noch ein paar Monate länger das erkunden. Das ist eigentlich zu schade, um jetzt hier schon abzuhauen. Aber wir haben gar keine andere Wahl, also
wird eine harte Runde.
Eine harte Runde. Das Geile ist halt schon, dass Indonesien wieder ein super cooles Ziel ist. Aber Highlight. Es ist ein richtiger, richtiger Marsch dahin. Mindestens einen Monat
also sind wir da unterwegs. Wir sind länger. Mindestens 32 Tage am Segeln. Mit einem 7er Schnitten, das wäre schnell.
Ja.
Und also ja, es ist auf jeden Fall ein Brett. Und vor sowas hat man dann schon Respekt, vor so einer langen Etappe, weil da kann viel schief gehen. Es könnten Sachen kaputt gehen, es könnte, keine Ahnung, über Bord fliegen, es könnte, egal was da passiert, es ist schlecht. Also das, man kann sich da nicht retten, man kann da nicht separieren, man muss da weiter segeln.
Ist auf sich allein gestellt, ja, für so eine lange Zeit.
Das ist, birgt viele Risiken und ja.
Wird schon.
Ich glaube auch, es wird schon.
Wir haben jetzt trotzdem noch einen Monat, einen guten Monat, um hier noch was. Ja, einen Monat würde ich sagen, um hier noch was zu erkunden und dann müssen wir uns wirklich auch ready machen. Also wir brauchen locker noch 2 Wochen, um hier alles klar Schiff zu machen. Wir müssen noch ein paar Luken sealen, die natürlich wie immer nicht dicht sind, obwohl man es schon 10-mal gemacht hat. Oh, wir haben hier gerade Besuch. Hallo!
Magst du mal kurz schauen? Ja, was haben wir sonst noch zu tun?
Keine Ahnung. Ciao!
Nein, der kommt gleich wieder, vielleicht. Wir müssen am Motor noch 2 Teile wechseln, einmal die Lichtmaschine, einmal den Magnetschalter, weil da kriegen wir gerade die ganze Zeit eine Fehlermeldung rein. Wir müssen mit Sicherheit einmal das Rig checken, das heißt einmal Mast hoch, alle Terminals überprüfen, dass da nirgends irgendwelche Risse sind in den Wanden, dass die alle noch genug Spannung haben, dass die gut befestigt sind, dass da keine Splinte lose sind. Unsere Wasserpumpen sind leider kaputt gegangen, unsere für Süßwasser. Da haben wir jetzt eine ausgetauscht schon, aber die macht auch schon wieder ein bisschen Faxen. Da brauchen wir neue, die kriegt man hier gerade nicht her. Das dauert einen Monat, es ist alles ein bisschen schwierig. Eine neue Bilgenpumpe wollen wir einbauen und wir müssen um Erlaubnis fragen, um nach Indonesien einzureisen.
Wollen wir den Podcast hier beenden?
Wollen wir den Podcast hier beenden?
Ja.
Ja, dann beenden wir den Podcast hier. Wir haben nämlich gerade noch, wir müssen
tut uns klären. Tut uns leid, aber wir sind eigentlich eh am Ende.
Ja.
Und es hat gerade jemand ans Boot geklopft, der sich von uns Tauchgier ausleihen muss, weil er irgendwas an seiner Welle oder sowas reparieren muss.
Ja, wir haben keine aufgefüllte Flasche.
Ja, ich schaue jetzt gerade nach. Ja. Er hat gemeint, 50 Bar reichen ihm. Ciao, Leute.
Leute, war wieder mega spaßig. Wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, dann klick doch hier gleich auf Abonnieren oder hier für ein zufällig für dich ausgewähltes Video. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Peace. Tschüssi.